Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Ich lese den heutigen Predigttext und anschließend kommt Chris und hält dann die Predigt. Ich lese aus dem Neuen Testament der Bibel aus Römer 8. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unsere eigene Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben in Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Amen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Als ich die letzten Tage im Office saß, dachte ich mir mehr als einmal, boah, da haben wir uns ganz schön was eingebrockt. Eine ganze Predigtreihe zu Kapitel 8 im Römerbrief. Überhaupt der Römerbrief ist einer der komplexesten Texte in der ganzen Bibel. Der vielschichtigste vielleicht, aber eben darum auch einer der spannendsten. Manche sagen, es ist der wichtigste Brief, den wir überhaupt aus der ganzen Antike haben. Dieser Brief hat das Leben unzähliger großer Theologen wie Augustinus, Luther, Calvin, Karl Barth, aber auch Christinnen und Christen aus der ganzen Zeit immer wieder komplett auf den Kopf gestellt. Er hat ganz wesentliche Impulse in der Kirchengeschichte gegeben und hat auch immer wieder zu Reformationen geführt. Ja, auch für Martin Luther war der Römerbrief ganz zentral in seinem Verständnis des Evangeliums. Und das liegt einerseits daran, dass Paulus hier eine relativ strukturierte, klare, kohärente Darstellung des Evangeliums gibt. Aber man muss sagen, er mutet da seinen Lesern einiges zu. Also da schwingt die gesamte jüdische Geschichte mit. Alle Bereiche des Alten Testaments werden mitreflektiert, kommen drinne vor, die Tora, das Gesetz, die Psalmen, die Propheten. Und spannend ist, dass er diese Schrift ausdrücklich an Judenchristen, ja, die das alles im Kopf haben, aber auch an Heidenchristen schreibt und diesen Lesern zumutet, da irgendwie mit einzusteigen. Was aber spannend ist, Paulus möchte hier nicht als großer Theologe auftreten, er möchte auch nicht eine systematische Theologie schreiben, sondern eigentlich ist dieser Brief ein zugegebenermaßen langer und komplexer Missionsrundbrief. Ja, Paulus hat im Osten die großen Städte abgegrast und jetzt richtet er seinen Blick nach Westen bis ans Ende der damaligen bekannten Welt und sagt, ich habe den Traum, das Evangelium bis nach Spanien zu bringen. Ich will diese Botschaft ans andere Ende der Welt bringen. Und dafür brauche ich eine Base, dazu brauche ich Unterstützung, ich brauche einen Unterstützerkreis. Und deshalb schreibt er an die Gemeinde in Rom diese Darlegung seines Glaubens, dieser frohen Botschaft, die er erfahren hat. Und er hofft sich da Unterstützung, um weiterzureisen. Es ist eigentlich ein Brief aus der Praxis für die Praxis, auch wenn das erstmal überhaupt gar nicht so scheint und man da 200.000, 300.000 Blicke braucht, um das irgendwie zu ergründen. Aber deshalb lohnt sich das, diesen Brief immer und immer wieder zu studieren, zu meditieren, zu lernen, zu predigen, auszulegen und vor allem auch zu leben. Das ist das Herzstück der frohen Botschaft. Es wird in diesem Brief so deutlich wie nirgendwo sonst und im 8. Kapitel eben nochmal zentriert und fokussiert. So ein kurzer Abriss nochmal. Was war denn dieses Versprechen? Was ist denn diese Botschaft, die Paulus so gepackt hat? Ja, für Paulus steht fest, das Versprechen, was Gott damals vor Zeiten dem Abraham gegeben hat und dann seinem auserwählten Volk in dir. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Durch dich soll das Heil zu der ganzen Welt kommen. Dieses Versprechen ist wahr geworden. Hat sich erfüllt. In Jesus Christus von Nazareth. Der Messias ist gekommen. Der Messias hat alles Kranke, Böse, Todverfallene am Kreuz auf sich genommen. Und seine Auferstehung ist der Beweis, dass was Neues angebrochen ist. Dass das überwunden ist, tatsächlich schon. Gott hat Gesicht gezeigt in Jesus. Und Jesus ist durch Tod und Hölle gegangen und hat geheimnisvollerweise, paradoxerweise in seinem scheinbaren Scheitern seine Mission erfüllt und gezeigt, dass das Leben ultimativ das letzte Wort hat. Und das entfaltet Paulus 8 Kapitel lang. Und dann haben wir letzte Woche gesehen, wie dieses Kapitel 8 umrahmt ist. Es ist umrahmt mit dieser Überschrift: Müssen wir denn jetzt noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Herr Luther macht das griffig. So, der erste Satz: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Auftakt. Und es ist auch das Ende von diesem langen Kapitel 8. Und einfach, weil es so schön ist, lese ich nochmal einfach diese große Portion, von der ich mir wünsche, dass sie uns in diesen Wochen immer und immer wieder ins Herz dringt. Das ist der Chorus, das ist das Finale, das ist eine Passage, die ich jedem und jeder ans Herz legen würde, tatsächlich mal auch zu versuchen, auswendig zu lernen. Guckt mal verschiedene Übersetzungen, welche ihr da hilfreich findet, und dann lernt einfach mal diese Verse 31 bis 39 auswendig. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch was anhaben? Wer wird es wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für Gericht. Ist da noch jemand, der verurteilen könnte? Jesus ist doch für sie gestorben und er ist doch auferweckt worden und er sitzt doch an Gottes Seite und er tritt doch für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, was immer man mit Paulus assoziiert, wenn er so Passagen hat, die so ganz logisch und so ganz streng sind, da platzt es manchmal so aus ihm raus und er kann einfach nicht fassen, was diese Liebe ist, was diese Kraft ist, was der Heilige Geist bewirkt. Das ist der Rahmen. So gibt es nun keine Verurteilung mehr. Das ist der Rahmen. Nichts und niemand kann uns noch trennen von der Liebe Gottes. Und zugespitzt formuliert sagt er: Leute, das Sündenproblem, das Todproblem ist gelöst. Jesus hat alle Schuld getragen, alle Todverfallenheit ein für allemal. Alle Schuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Da ist nichts mehr zu bestrafen, nichts mehr zu sühnen. Das, was das Gesetz des Mose nicht machen konnte und auch gar nicht machen sollte, das hat Jesus gemacht. Ja, das Gesetz an sich ist gut, heilig und wahr, aber es hat nur die volle Wucht, diese ganze verheerende Dimension von Schuld, Scham und Verstrickung deutlich gemacht. Es konnte aber das Problem nicht lösen. Jesus hat es gelöst. Ich bin bei uns zu Hause der Staubsaugerbeauftragte und ich habe mir zu Weihnachten so einen neuartigen, kabellosen, Hightech-fancy Staubsauger gekauft. Und das Ding, das hat unten eine Leuchte. Das Ding ist brutal. Das hätte ich nie gedacht, wenn man im Dunkel staubsaugt. Du denkst nicht, was für Ecken in deiner Wohnung sind. Das will keiner sehen. Das ist unappetitlich, es ist frustrierend. Jedes Staubkorn wird sichtbar. Du leuchtest in so eine Ecke rein und bist mehr als frustriert. Und ich weiß, dass dieser Vergleich jetzt ein bisschen hinkt, aber vielleicht hilft es, einen Aspekt zu verdeutlichen. Ja, das Gesetz, das ist wie diese Lampe. Das ist diese Lampe, die da reinleuchtet und zeigt, was nicht in Ordnung ist, was schmutzig ist, was kaputt ist, was zerrissen ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, wie frustrierend wäre dieser Staubsauger, wenn er nur diese Leuchtfunktion hätte, aber keine Saugkraft. Ja, ein bisschen so ist es mit dem Gesetz. Es hält der Welt und dir und mir den Spiegel vor. Es leuchtet in einer gewissen Weise schonungslos in die unappetitlichen Ecken unseres Daseins. Mit dem Licht ist nichts falsch. Das Licht ist gut. Aber Leute, jetzt kann ich jeden Tag noch so strategisch, noch so diszipliniert, noch so clever versuchen, mit dem Licht irgendwie den Staub wegzukriegen. Ja, ich kann mit dem Staubsauger irgendwie mechanisch versuchen, irgendwie den Staub wegzukratzen. Aber ich kriege das Problem nicht gelöst. Und vieles unserer Self-Help-Literatur oder unseren Lifehacks auf Instagram, wobei dieser Staubsauger ist ja selber so ein Lifehack, aber das kommt mir so vor, wie so Versuche, irgendwie mit dem Problem fertig zu werden. Aber wir kommen damit nicht an ein Ende. Und Jesus hat jetzt diesen Dreck aller Zeiten gewissermaßen aufgesaugt, auf sich konzentriert und sich davon überwältigen und töten lassen. Das ist dein und mein und der Dreck der ganzen Zeiten von Anfang bis Ende. Und wenn jetzt hier in unserem Text, und im Römerbrief ist das ja oft so, von Fleisch oder eigener sündiger Natur die Rede ist, dann ist das gemeint. All das hat Jesus auf sich genommen und getragen. All das ist in ihm gerichtet, gesühnt und zu einem Ende gekommen worden. Und hier ist wirklich wichtig zu entscheiden. Das ist wirklich wichtig für auch das gesamte Verständnis des Römerbriefs. Mit Fleisch oder eigener Natur ist hier nicht der materielle, der leibliche Fleisch- und Blutteil, das Geschöpfliche gemeint, im Gegensatz zu unserer Seele oder so. Nein, das ist späteres, griechisch-platonisches Denken und in der Kirchengeschichte hat das wirklich zu großen Missverständnissen geführt. Paulus denkt überhaupt nicht so. Die Bibel denkt viel ganzheitlicher. Ne? Der Mensch wird als Geschöpf in seiner ganzen Leiblichkeit und Sinnlichkeit gesehen und eben auch so erlöst. Ja, Jesus ist leibhaftig auferstanden und er hat dann mit seinen Jüngern am See Tiberias gefrühstückt, Fisch gegrillt und gesagt, fasst mich an, ich bin kein Gespenst. Ich habe Fleisch und Blut, hier, ihr seht meine Wundmale. Er ist natürlich auferstanden in einen unverweslichen, unsterblichen Leib, aber mit seiner Leiblichkeit und nicht als irgendwie Geistwesen. Was mit Fleisch gemeint ist, ist vielmehr diese unheimliche, zerstörerische Dynamik. Diese Dynamik, gottlos werden zu wollen. Sein eigener Herr, seine eigene Herrin sein zu wollen. Dieser ganz offensichtliche Egoismus, ja, der unsere Beziehung immer und wieder so strapaziert und belastet. Aber auch so dieses schmerzliche Scheitern an uns selber, das wir manchmal spüren. Was ist das denn? Was ist das denn, dass wir oft gerade die wir am meisten lieben, die uns am nächsten sind, am tiefsten verletzen? Wo kommt das denn her? Keiner heiratet mit der Absicht, sich scheiden zu lassen. Es gibt keine Eltern in der Regel, die von vornherein Kinder kriegen, um sich von ihnen dann zu entfremden im Laufe des Lebens. Da ist irgendwas Unheimliches. Und Paulus beschreibt das im 7. Kapitel. Das, was ich nicht will, das mache ich. Und das, was ich will, das mache ich nicht. Was ist das denn da in uns? Was ist das denn, was diese Erde an den Rand des Abgrunds treibt. Was ist das denn mit diesem Größenwahn von Herrschern? Was ist das? Diese unheimliche dunkle Dynamik, die ultimativ zu Zerstörung und Tod führt, hat Jesus am Kreuz aufgesaugt und Gott hat diese dunkle Macht dort gerichtet und entmachtet. All das ist dort auf dem Hügel von Golgatha, auf der Müllhalde außerhalb von Jerusalem aufaddiert worden, aufsummiert worden, auf Christus konzentriert und beseitigt worden. Es ist vollbracht, ruft Jesus und stirbt. Aber, was ist mit meiner Krankheit, mit meiner Charakterschwäche, mit dem Tod meiner Lieben, mit der allgegenwärtigen Bosheit, Krieg, Gewalt und all den verheerenden Auswirkungen? Ja, das ist richtig. Wir sehen das jeden Tag in uns und um uns herum. Aber nochmal, es ist schon spannend, dass Paulus es nicht als Widerspruch empfindet und sagen kann, so gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus sind. Was kann uns trennen von seiner Liebe? Und doch zu sagen, Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, Schwert, mit all dem müssen wir rechnen. Ja, Paulus ist kein Naiver, der jetzt ein Auge zumacht für die Realität und irgendwie schon ein bisschen zu weit im Himmel rumschwebt. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Und das ist dieses komplizierte Ding. Wir leben in dieser merkwürdigen Zwischenzeit, in dieser Zeit, wo sich das Reich Gottes mit unserem Hier und Jetzt überlappt, wo wir einerseits noch hier sind in Raum und Zeit, die Zerrissenheit noch schmerzlich spüren und ja leiden und mitleiden aus 100.000 Gründen und wo uns doch schon das eingelöste Versprechen entgegenkommt und gilt. Keine Verurteilung mehr. Gott hat zu dieser Welt ultimativ Ja gesagt. Diese Welt kommt in Ordnung. Sie ist schon dabei, in Ordnung zu kommen. Diese Welt und dein Leben und mein Leben wird heil, wird ganz. Was ist denn jetzt passiert, nachdem Jesus dieses Staubsaugerproblem gelöst hat, nachdem er all das beseitigt hat? Gottes Heiliger Geist ist gekommen. Es ist auch spannend, dass erst der auferstandene Jesus, als er seinen Jüngern begegnet, sie anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Ja, da klingt Genesis an, so wie Gott bei der Schöpfung dem Menschen seinen Geist einhaucht, so haucht Jesus jetzt den Jüngern diesen neuen lebensspendenden, ewigen Heiligen Geist ein. Der Heilige Geist ist gekommen. Und was bedeutet es eigentlich, dass Gottes Geist gekommen ist? Das bedeutet, Gott hat Wohnung genommen bei uns. Gott wohnt hier, unter uns und mehr noch in uns, in dir und mir. Und das ist das große Thema von Römer Kapitel 8. Das Leben, das der Geist bringt, die Hoffnung, die Perspektive, die Sinnhaftigkeit unseres Lebens inmitten dieser noch Zerrissenheit. Und das wird uns jetzt in jeder Predigt noch beschäftigen, in welcher Paulus diese Spannung in eine atemberaubende, hoffnungsvolle Sicht wendet, dass selbst unser Leiden, dass selbst die Zerrissenheit, das Mitleiden auch, Seufzen und Ächzen, Fürbitten und Sterben, dass all das für uns, die wir uns von Gottes Geist leiten lassen, zum Segen für uns selbst und für die ganze Welt wird, dass all das gewissermaßen zum Motor der Erneuerung beiträgt. Das ist jetzt, versteht ihr? Das ist jetzt. Beim Studieren von diesem Kapitel ist mir ganz neu aufgegangen, wie verkürzt ich das, aber auch viele in der westlichen Christenheit verstanden haben. Wir haben das so getrennt. Wir sagen zwar einerseits, ja, das ist erstaunlich, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, so diese Gnade, diese Hoffnung, die wir annehmen können. Das ist erstaunlich, aber jetzt sind wir irgendwie noch hier und es ist doof und dann irgendwann kommt alles in Ordnung. Ja, das Erbe ist dann so dieser Himmel, dieser Seelenteil. Wenn das Sterbliche dann weg ist, dann kommt irgendwie dieses Dermaleinst im Jenseits. Und bis dahin müssen wir halt irgendwie durchhalten. Aber wenn ihr mal das ganze Kapitel aufmerksam lest, das Wort Himmel oder Jenseits, das kommt dann nirgendwo vor. Paulus denkt so nicht. Wir als Kirche, wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger haben Gottes erneuernden Geist in uns zum Heil für die Welt. Wir sind berufen, Agenten, Verkörperer, Minimodelle, Hinweisschilder, Verwirklicher, Arbeiter der Erneuerung zu sein, dieser neu werdenden Welt. Und wir werden sehen, wie schwer und wie wunderbar das ist. Ja, kurz zusammengefasst, das Sündenproblem ist durch den Messias und das Kreuz gelöst. Und nun hat Gott in uns, in seiner Kirche, Wohnung genommen und will durch uns und mit uns diese Welt erneuern und zu ihrem Ziel führen. Er will unsere sterblichen Körper leibhaftig auferstehen lassen und diesen Kosmos leibhaftig erneuern. Diese Sicht, diese Schau, die Paulus da hat, die sprengt alle Dimensionen. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext. Es wird nicht mehr so lang wie die Einleitung. Aber ich denke, dass uns dieser Kontext helfen wird, jetzt zu verstehen, was dann Paulus sagt, wenn er sagt, all das, liebe Geschwister, all das, was ich euch jetzt vor Augen gemalt habe, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Denn wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. All das verpflichtet uns. Ja, Luther schreibt, so sind wir nun dem Fleisch nicht mehr schuldig. Wir schulden dem Fleisch nichts mehr. Wir schulden dieser alten Zeit nichts mehr. Wir schulden dieser alten sündigen Natur nichts mehr. Davon hat Jesus uns befreit und erlöst. Gottes Geist hat Wohnung in uns genommen. Wir sind Söhne und Töchter geworden. Wir können Abba zum Vater sagen. Es gibt keine Verurteilung mehr. Wir sind Erben und Mitgestalter von Gottes neuer Welt. Wir haben die Hoffnung, dass alles gut werden wird. Und all das verpflichtet uns nun, auch anders zu leben. Man könnte sagen, Adel verpflichtet. Ja, und obwohl das alles unter der Überschrift steht, so gibt es nun keine Verdammnis mehr, stellt uns Paulus doch auch ganz radikal vor diese Entscheidung. Es gibt zwei Wege, zwei Dynamiken. Du kannst deine Karte auf A oder B setzen. Das eine führt zum Tod, das andere führt zum Leben. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Ich weiß nicht, welche Assoziationen jetzt bei euch aufsteigen, wenn ihr das mal so schroff hört. Und ich skizziere mal zwei vielleicht ein bisschen Extreme, wie man das jetzt auffassen kann und versuche dann zu sagen, was Paulus aber meint. Wenn ihr, wie ich, in konservativ-christlichen Kreisen aufgewachsen seid, dann habt ihr vielleicht auch eher das Lutherische jetzt wieder im Ohr. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Ja, und dann gibt es bisweilen nicht besonders mutmachende Predigten oder Evangelisationsveranstaltungen, bei denen dann gedonnert wurde, haltet das Fleisch in Zucht. Und gemeint war, nicht tanzen. Das Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Rockmusik ist vom Teufel. Was habe ich da für Bücher gelesen? Uiuiui. Und dann heimlich doch wieder Rockmusik gehört. Keine komischen Klamotten anziehen, keine verrückten Frisuren tragen, auf keinen Fall Schmuck und Schminke und auf gar keinen Fall Freude an Sexualität. Das war immer der Endgegner. Und weil ich hier und da doch Freude an solchen Sachen hatte, bis auf vielleicht Schmuck und Schminke, habe ich in ständiger Angst gelebt, ob ich denn jetzt nun heilig genug bin, ob denn mein Fleisch jetzt doch noch zu lebendig ist. Ja, bei mir war dieses, so gibt es nun keine Verdammnis, einfach nicht verankert. Und dann wird alles schief. Doch wieder Gesetzlichkeit. Doch wieder nur die Staubsaugerlampe ohne die Saugkraft. Und das ist totaler Krampf. Und das ist eben dieses Missverständnis, von dem ich schon gesprochen habe. Es geht nicht um Geschöpflichkeit, um Persönlichkeit, um Sinnlichkeit, um Schönheit und Freude an der guten Schöpfung Gottes. Schlimm, dass das so verdreht wurde, um Menschen zu kontrollieren, zu manipulieren und in Angst zu halten. Das geht wirklich gar nicht. Nein, Paulus sagt doch, all das Gute, was ihr empfangen habt, verpflichtet euch zu einem neuen Leben und ermöglicht euch ein neues Leben, ein Leben in der Kraft und Dynamik des Heiligen Geistes, einer Kraft, die das Todbringende, Dunkle gebrochen hat und besiegt hat. Ja, die dieses Echo, was noch manchmal aus alter Zeit so bedrohlich an uns ranklingt, entwaffnet, entzaubert hat, entlarvt hat als nichtig. Ja, wir leben im Keine-Verurteilt-Land. Und dann gibt es auf der anderen Seite so liberalere Strömungen im Protestantismus, die jetzt bei Tötet die alten Verhaltensweisen mit der Kraft des Heiligen Geistes sofort Gesetzlichkeit wittern. Ja, alles, was jetzt mit Disziplin, Charakterarbeit oder wie es mit dem alten Wort Heiligung umschrieben wird, all das wird kategorisch abgelehnt. Ja, christliche Tugenden wie Fasten, Verzicht, Bibellesen, Beten, Umkehr, Buße, Gehorsam, Geben, den inneren Schweinehund überwinden. Das ist alles sofort verdächtig. Ja, Sünde ist kein Thema mehr. Sünde ist keine Kategorie mehr. So ein bisschen flapsig gesagt, Gott wird zu so einem Kumpel, der Authentizität viel cooler findet als Gehorsam. Ja, der möchte, dass wir unserem Herzen folgen, unsere Träume verwirklichen. Aber das ist genauso schief. Das ist genauso schräg. Das ist genauso ein Irrweg. Das liegt Paulus genauso fern. Ja, wie alles Gute und Wesentliche in unserem Leben will auch das neue Leben täglich neu eingeübt werden. Mal ganz gegen seinen authentischen Herzensimpuls anzugehen, auszuschlafen und stattdessen mal eine Stunde zu beten, die Bibel zu lesen, vielleicht verschlafen und mühsam und unkonzentriert. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Gar nichts. Mal über seine Verhältnisse zu spenden, zu fasten, täglich Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist unerlässlich für jedes geistliche Wachstum. Geht nicht anders. Wir werden nicht geistlich wachsen, ohne diese Dinge einzuüben. Und das kann auch keine Kirche für dich machen, kann auch kein Pastor für dich machen, kein Seelsorger für dich machen. Du kannst dich irgendwann mal sagen, lieber Gott, mein Kinderstundenonkel war nicht so gut und mein Pastor hat verwirrend gepredigt und meine Kirche war überhaupt nicht so cool. Nein, ohne dieses Einüben, dieses auch Disziplinierte, auch Anstrengende, ist geistliches Wachstum nicht möglich. Ja, jeder, der eine Sprache oder ein Instrument gelernt hat, kann ich sagen, ohne Tonleitern üben, ich will improvisieren lernen. Ich will in Shape bleiben, aber nicht täglich trainieren. Das funktioniert nicht. Und so ist es auch mit dem geistlichen Leben. Aber nochmal, Gott ist weder so ein kosmischer Spielverderber, noch unser Kumpel. Und Nachfolge ist keine lustfeindliche Veranstaltung. Nein, Nachfolge ist eine neue Berufung. Und denkt mal christliche Ethik oder christliche Tugenden als neue Berufung. Das ist irgendwie ein ganz neuer Twist vielleicht. Als eine adelverpflichtet Berufung. Eine königliche, würdevolle, lebensspendende Berufung. Und es schmerzt mich, dass Kirche nicht assoziiert wird mit den lebendigsten Menschen. Inmitten einer geschundenen Welt. Ich hätte mir jetzt gewünscht, und ihr wahrscheinlich auch, dass Paulus jetzt sagt, ja, wie geht das denn jetzt, dieses Fleisch töten? Wie machen wir das denn jetzt? Und er gibt uns keine Checkliste. Er gibt uns das erstmal nicht an die Hand. Und vielleicht ist es erst verwirrend, aber ich glaube, es wäre nicht zielführend, weil Paulus gibt uns doch was. Er gibt uns in diesen Versen jetzt eine Sicht auf den Motor, die Triebkraft, die Motivation für diese neue Berufung, für dieses neue Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Hört mal, Römer 8, Vers 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi und nicht Erben einer jenseitigen, dermal einzigen Ewigkeit, sondern Erben dieser neu werdenden Welt im Hier und Jetzt. Wir können in einer intimen Beziehung mit Gott leben und Aber Vater sagen. Wir dürfen Jesus unseren Bruder nennen und wir dürfen den Heiligen Geist als neue Lebensdynamik, neue Richtung unseres Lebens in uns tragen. Das ist es, was uns verpflichtet, was es uns aber auch ermöglicht, anders zu leben. Wenn du dich jetzt hier fragst, wie ist das denn in meinem Leben? Erlebe ich diesen Heiligen Geist? Was macht dieser Geist in mir, jetzt gerade? Ist er überhaupt in mir am Werk? Dann möchte ich dir jetzt mal ein paar einfach praktische Sätze in den Raum stellen, die beides sind. Ich glaube, sie sind unfassbar ermutigend, weil du vielleicht gar nicht siehst, wo der Heilige Geist die ganze Zeit schon in dir am Werk ist. Und herausfordernd, weil wir natürlich alle darin wachsen können und sollen. Lebst du in dieser intimen Beziehung mit Gott? Kennst du das, Gott Vater nennen zu können? Und wenn nicht, gibt es in dir irgendwas, das sich danach sehnt? Sehnst du dich nach Nähe des Vaters? Leidest du vielleicht an dieser Diskrepanz zwischen dem, von dem du weißt, was eigentlich richtig ist und gut und zwischen dem, was noch in dir ist. Aber überleg mal, wer macht dir das denn überhaupt deutlich? Es ist der Geist in dir, der dich nicht dort lässt, wo du bist, sondern der dich einen Weg führen will. Leidest du mit Menschen um dich herum, in Fürbitte, in Nächstenliebe? Bist du bereit, Jesus zu gehorchen? Ihm dein Leben anzuvertrauen und täglich zu beten, dein Wille geschehe. Lebst du in einer Bewegung der Buße und Umkehr, wenn dir der Heilige Geist Dinge zeigt, die einfach nicht mehr zu deinem neuen Leben passen? Hast du das schon mal erlebt, wie das tägliche Einüben von Gebet, Bibellesen, Geben, Fasten dich in eine neue Freude und Freiheit führt? Bist du bereit, den täglichen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und dich mit alten, zerstörerischen Verhaltensmustern einfach nicht abzufinden, egal wie mühsam dieser Kampf auch manchmal scheint und wie langsam das manchmal vorangeht? Wir alle kennen das, oder? Wenn wir auch schon länger mit Gott unterwegs sind, sagen, ach, ich dachte, das hätte ich schon besser unter die Füße gekriegt. Aber den guten Kampf des Glaubens heißt nicht immer zu siegen, sondern es heißt einfach, keinen Frieden zu schließen mit dieser alten, todbringenden Dynamik. Sondern wieder aufzustehen, weiterzumachen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Kannst du in Momenten manchmal die Hoffnung schon sehen, die aufgehende Sonne des neuen Reiches Gottes? Kannst du was entgegensetzen diesem pessimistischen Chor von Bitterkeit und Zynismus und Sorgen und Hoffnungslosigkeit? Und vielleicht noch geheimnisvoller, ja, das ist das, was mir jetzt in dem Kapitel wirklich ganz neu aufgegangen ist. Kannst du glauben, dass du tatsächlich Teil dieser großen Rettungs- und Erneuerungsmission Gottes bist? Dass dein Leben, so wie es jetzt ist, in aller Unfertigkeit, Vorläufigkeit, Schwachheit, Begrenztheit, dass dein Leben mit allem, was es ausmacht, von Gott zum Heil dieser Welt gebraucht werden kann. Und findest du Ruhe in Abbas Armen und sagst dir täglich, so gibt es nun keine Verurteilung mehr, mein liebes Kind. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir das mehr und mehr ergreifen und wertschätzen und auch erkennen, dass all das Teil dieser neuen Dynamik des Heiligen Geistes in dir ist. Es gibt keine Verurteilung mehr. Nichts kann uns von der Liebe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes trennen. Das ist der Motor, die neue Kraft für ein neues Leben. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, uns neu zu füllen, uns die Augen zu öffnen für diese unfassbare, lebensspendende, energiegebende, alles erneuernde Kraft, die in uns schon jetzt am Werk ist. Wir laden dich ein, uns neu zu erfüllen. Diese, unsere Kirche und unsere Herzen. Lass uns neu die Entscheidung treffen, auf dich und dein Reich zu setzen. Die alten Schatten hinter uns zu lassen und auf das zu hören, was du uns schon sagst und versprochen hast. Danke, dass du uns durchdringst mit deiner Gegenwart, dass du Wohnung genommen hast in uns und dass dadurch all das, was in uns kaputt ist und auch sterblich ist und verfällt, verwandelt wird in etwas Großartiges. Und danke, dass das nicht nur uns, sondern durch uns für die ganze Welt gilt. Amen. Wir feiern das Abendmahl, das uns Woche für Woche dieses so gibt es nun keine Verurteilung mehr vor Augen hält. Das uns in Leib und Blut zeigt, in Wein und Brot zeigt, hier, das ist mein Leben, ich habe es brechen lassen, hier ist mein Blut, ich habe es für euch vergossen. Es ist gesühnt, es ist vollbracht, du bist erlöst und befreit. Es ist aber auch das Versprechen für dieses Festmahl, das noch kommt, wenn die Welt schon in Ordnung ist. Und es ist im Hier und Jetzt für dich und mich Stärkung, Vergewisserung. Ich bin da. Fassbar, fühlbar, schmeckbar. In Wein und Brot, um euch zu stärken mit meiner Kraft. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott dafür. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, das ist mein Körper, das ist mein Leben, das bin ich mit Haut und Haaren gegeben für dich. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, also wir jetzt, wir heute, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sprach, dies ist der neue Bund, das Versprechen. Das Versprechen, das nicht gebrochen werden kann, weil es besiegelt ist in meinem Blut. Ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So seid euch darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und so lade ich uns alle ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Es gibt zwei Stationen hier vorne und dort hinten. Dort wird jemand stehen, euch eine Hostie, könnt ihr euch nehmen in den Weintunken und dieses Versprechen neu zu euch nehmen. Wir werden Lieder singen und ihr könnt dann kommen zum Abendmahl, wann es für euch passt. Ihr könnt mit einstimmen in die Anbetung, die dankbare Reaktion und Antwort auf das ist, was wir gehört haben. Ihr könnt hier vorne verweilen vor dem Kreuz und euch die Dinge vor Augen führen und dankbar sein. So lade ich euch ein. Seht und schmeckt, wie gut der Herr ist.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!